Hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Female Heroes Podcast. Heute habe ich die liebe Caro bei mir sitzen und wir werden heute über ein Thema sprechen, mit dem wahrscheinlich jeder schon mal Berührungspunkte gehabt hat. Es soll nämlich um Alkohol gehen, aber die Caro erzählt euch gleich mehr. Hallo Caro, magst du dich einmal vorstellen und vielleicht auch gleich in dem Zuge uns dein Herzensthema sagen?
Ja, hallo Larissa. Ich bin Caro, wie du schon gesagt hast. Ich bin 44 Jahre jung und ich habe letztes Jahr im Herbst das Startup Gertinus gegründet. Ich bin Mama von drei Kindern, einem Ziehsohn mit 15 und zwei eigenen Kindern mit 9 und 7. Und ich habe relativ lange in der Kommunikationsbranche gearbeitet und tue das auch noch und komme ursprünglich aus den Politik und Sozialwissenschaften und habe mich schon immer gerne damit beschäftigt, warum sich Menschen wie verhalten. Das hat mir in meinem Kommunikationsberuf immer ganz gut geholfen und jetzt auch bei Gertinus. Und Gertinus ist ein Unternehmen, was Menschen helfen möchte, ein anderes Bewusstsein für Alkohol im Alltag zu bekommen, aus verschiedenen Gründen. Also mein Herzensthema ist, Menschen und insbesondere Eltern dabei zu unterstützen, einen alkoholfreien Alltag zu leben, um mehr alkoholfreie Zeit miteinander genießen zu können und sich nicht zu früh an den Entspannungswein oder an das Feierabendbier zu gewöhnen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie gefährlich das werden kann.
Danke für den Einblick. Jetzt
Ja.
gerade schon ein bisschen angeteasert und hast gesagt,
Ja.
dass du aus eigener Erfahrung auch weißt. Du hast ja eine sehr persönliche Geschichte, sage ich jetzt mal, mit dem Thema Alkohol. Magst du mir die mal erzählen, was passiert ist?
Sehr gerne. Also Gertinus heißt auch Gertinus, weil meine Mama Gerti vor 10 Jahren an den Folgen ihrer Alkoholerkrankung gestorben ist. Es war 2013, da war sie 54 Jahre alt und sie wusste in den Jahren davor aber auch schon, dass sie nicht viel älter werden wird. Das war mir wiederum damals mit Mitte 30 nicht so ganz bewusst. Die Geschichte von Gerti und mir ist, dass Gerti mich 1979 auf die Welt gebracht hat. Da war sie gerade mal 20. Und in den ersten Lebensjahren in meiner Kindheit hat sie schon eine starke Alkoholabhängigkeit entwickelt, aus verschiedenen Gründen, was dazu geführt hat, dass ich sie als Kind, als Kleinkind, wenig mitbekommen habe. Und sie ist ausgezogen bei uns zu Hause. Da war ich 11, 12 Jahre alt. Und in der Zeit davor, ja, hat sie sehr unter der Erkrankung gelitten und ich auch. Und als sie dann ausgezogen ist, hatte ich zwar immer noch mit ihr Kontakt, habe sie auch öfter mal besucht, aber ich hatte dann auch mal so 5, 6 Jahre in meiner Pubertät bis Anfang 20, da hatten wir kaum Kontakt. Ich habe sie dann irgendwie so wieder getroffen mit Anfang 20, habe wieder Kontakt mit ihr aufgebaut und ja, wir waren aber nie so Mama und Tochter. Es waren immer Gerti und Caro und wir wussten irgendwie, wir sind Tochter und Mama, aber wir haben uns in den Rollen nie so richtig begegnen können. In der Zeit, also oder generell, weiß nicht, wie es anderen Menschen geht, aber mir ging es immer so, dass für mich alkoholkranke Menschen, Menschen mit einer Erkrankung klar sind. Ich habe da meine Mutter trotzdem jetzt nicht richtig verteufelt, aber ich habe sie schon als schwachen Menschen wahrgenommen. So in meiner heranwachsenden Phase, als ich eine junge Frau war, hat es mich eben nicht geschützt, die Erfahrung mit meiner Mama selber Abstand vom Alkohol zu gewinnen. Das ist so das Absurde meiner Geschichte und diese Absurdität münzt oder ja, ist jetzt in Gertinus im Prinzip, soll sich das für mich auflösen, für mein weiteres Leben. Diese Erfahrung, die ich gemacht habe mit einer alkoholkranken Mutter und selber dann aber als kultivierte, starke, also stark im Sinne von, ich habe den Alkohol im Griff und ich trinke ihn gerne und oft und das ist völlig in Ordnung. Diese Ambivalenz hätte mir auch fast nochmal das Leben gekostet und meiner Mutter hat das Leben gekostet. Sie hat sich total geschämt in unserer Gesellschaft. Sie hat sich nicht wirklich Hilfe gesucht oder nehmen können, weil sie immer dachte, das Problem liegt bei ihr. Und ja, ist aufgrund dessen nie dazu gekommen, sich von dem Alkohol in irgendeiner Form lösen zu können. Sie wurde dann wegen ihrer Leberzirrhose behandelt, aber sie hat sich nie Hilfe genommen, mit der Substanz Alkohol anders umzugehen. Sie war ein paar Jahre trocken, ich glaube 7 waren das von den 54 Jahren, und den Rest war sie sehr abhängig.
Wow,
Ja.
das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Geschichte. Du hast es gerade auch schon mal gesagt, dass es absurderweise nicht dazu geführt hat, dass du nie getrunken hast. Magst du noch so ein bisschen darauf eingehen, wie dein eigener Alkoholkonsum war und wo so eine Grenze für dich irgendwann erreicht war, wo du gesagt hast, okay,
Ja.
bis hierhin und nicht weiter und jetzt ist es Zeit, auch was in meinem Leben zu ändern?
Ja, ich habe dann relativ früh angefangen, selber Alkohol zu trinken. Das fing beispielsweise mit meinem Hobby Handballspielen an. Wir haben da in jungen Jahren hier am Dorf dann mal nach einem Spiel einen Cola-Weizen bekommen oder haben gerne mal gefeiert, wenn wir ein Spiel gewonnen haben, oder wir haben uns dann mit Alkohol betrunken, weil wir ein Spiel verloren haben. Also es ist einfach kultiviert, bin ich da an Alkohol rangekommen. Ich habe ja auch gerade online auch mich dazu geäußert, dass in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern begleitetes Trinken erlaubt ist. Das heißt, Kinder ab 14 bis 16 Jahren dürfen mit ihren Eltern Alkohol trinken. Das gibt es in keinem anderen europäischen Land als Regelung. Und so war das bei mir auch. Ich habe dann betreut getrunken. Und dann, ja, ab 16, wenn wir weggegangen sind, haben wir vorgeglüht. Beim Weggehen in der Disco haben wir getrunken. In der Studentenzeit habe ich auch gerne bei After-Work-Partys getrunken. Ich habe in der Gastro gearbeitet. Nicht während des Jobs habe ich getrunken, aber dann zum Feierabend. Ich habe auch als Aerobic-Trainerin gearbeitet. Ich habe viel Sport gemacht, aber auch nach dem Sport gerne getrunken. Heute habe ich einen Impuls über das Radler geschrieben. Ne? Es gibt da ein extra Bier für Fahrradfahrerinnen, was es weltweit verkauft wird. Also ich wurde dazu sozialisiert und kultiviert. Dann habe ich in der Kommunikationsbranche gearbeitet. Ja, auch da auf Geschäftsreisen, nach Feierabend, Networking. Es gab eigentlich selten einen Moment, wenn ich nicht gerade einen Sport gemacht habe, geschlafen habe, gearbeitet und meinen Kindern was gemacht habe, habe ich eigentlich relativ oft ein Rotweinglas in der Hand gehabt. Und nachdem es aber so lange eigentlich gut ging, in Anführungsstrichen, habe ich mir dann nicht so viel Gedanken gemacht. Und auch, glaube ich, ein großer Denkfehler bei vielen von uns ist, dass meine Mutter anders getrunken hat als ich. Also sie als der diagnostizierte Alkoholiker, Alkoholikerin, hat morgens Schnaps getrunken. Und ich habe ja nur in Anführungsstrichen abends Rotwein getrunken oder auf Festivitäten. Ich hatte dann mit Anfang 30 schon mal eine Phase, da hätte ich ein bisschen aufmerksamer werden können. Da war ich auch mit einer Bauchspeicheldrüsenentzündung im Krankenhaus. Und da wurde ich auf Station auch gefragt, was denn, ob ich denn zu viel Alkohol trinke. Und mir war das damals schon bewusst, aber ich wollte es auf keinen Fall zugeben, weil in die gleiche Schublade wie meine Mama zu rutschen, also mit dem Hintergedanken, du bist ja Tochter einer Alkoholikerin und liegst jetzt in Anführungsstrichen auf der Säuferinnenstation, kann ja nicht sein. Das kann nicht sein. Also habe ich dann meinen Alkoholkonsum damals runtergespielt, habe aber dann, da war ich Anfang 30, nach diesem Krankenhausaufenthalt, mich von der Nikotinsucht befreit, und in dem Zuge habe ich auch ein halbes Jahr oder länger keinen Alkohol getrunken. Auch weil ich dann schon Angst bekommen habe und gemerkt habe, ui, 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 da liegt da irgendwie, könnte da auch eine gewisse Abhängigkeit sein. Und dann habe ich das gut geschafft. Ich habe dann, da war ich 30 bis Ende 30 nicht mehr geraucht, habe aber nach der Rauchentwöhnung irgendwann wieder das Trinken angefangen, in Maßen. War dann schon ein bisschen sensibilisierter mit Anfang Mitte 30, und ich habe dann auch ein paar Jahre später meine Kinder bekommen, und Gerti ist ja dann auch gestorben. Also als ich in dem Krankenhaus war mit der Bauchspeicheldrüsenentzündung, hat mich Gerti auch noch besucht. Jetzt im Nachhinein ist mir klar, wie es ihr damals ging. Also es war auch eine ganz komische Situation, als sie damals bei mir in Köln im Krankenhaus war. Und dann, als meine Kinder auf die Welt kamen und ich Mama war, habe ich natürlich ganz anders getrunken. Also in der Schwangerschaft null Alkohol. Das ist auch ganz wichtig, weil schon ein Schluck Alkohol in der Schwangerschaft Krankheiten bei dem Kind auslösen kann, wie zum Beispiel das fetale Alkoholsyndrom. Und am Ende der Stillzeit habe ich dann wieder angefangen, weil ich dann schon auch sehr angestrengt war mit zwei kleinen Kindern. Ich wollte unbedingt Beruf weitermachen und es gehörte für mich einfach auch dazu, der Entspannungsrotwein. Und man kann ja auch ab und zu noch medial unterstützend lesen, dass der regelmäßige Minimalkonsum von Rotwein, ich weiß nicht, wie viel es ist, 0,1 pro Tag oder viermal die Woche, ist ja völlig in Ordnung, ne? Hört man ja oder liest man noch. Das war einfach in der Zeit, wenn man in den letzten 30, 40 Jahren hier in Deutschland groß wird, hat man nicht so wirklich die Chance zu verstehen, was Alkohol eigentlich ist. Und deswegen gibt es Gertinus, weil wir unterstützen möchten, die Bewusstseinsbildung in Deutschland vom Alkohol als Kulturgut und Genussmittel Richtung Volksdroge und Zellgift zu unterstützen, damit Familien und Kinder nicht die gleiche Erfahrung machen wie Gertje und ich. Ich bringe noch kurz meine Geschichte zu Ende. Als meine Kinder dann auf der Welt waren, und kleiner waren, hatte ich dann noch privat und beruflich einige Veränderungen und Dinge, die mein Leben sehr stark verkompliziert haben. Und Corona kam noch dazu und da habe ich dann gemerkt, dass dieser Entspannungsrotwein ganz schnell von einem Hilfsmittel zu einem Suchtmittel werden kann, ohne dass man das eigentlich merkt. Und als ich dann gemerkt habe, dass meine Leistungsfähigkeit sich abbaut, dass ich mich verändere, dass ich irgendwie nichts mehr in den Griff bekomme, ich habe überall nach den Gründen und Problemen gesucht und habe auch ganz viele Probleme bearbeitet. Ich habe nicht mehr bei meiner Therapeutin über meinen Alkoholkonsum gesprochen, weil ich mich so geschämt habe. Aber irgendwann kam auch der Zeitpunkt, dass ich wieder so Oberbauchschmerzen entwickelt hatte. Ich dachte dann wieder, das ist die Bauchspeicheldrüsenentzündung. Das fühlte sich ähnlich an, war es nicht. Das war die Galle, die Schmerzen ausgelöst hatten damals. Und ich hatte viele, viele Wochen diese Schmerzen. Es hat lange gedauert, bis ich es mir angucke. Also aus Angst bin ich dann irgendwie auch nicht zum Arzt gegangen, voll bescheuert. Und war dann erstmal erleichtert. Also es hieß, es ist nur die Galle, die wurde dann auch direkt entnommen. Und nach der Entnahme kam dann am nächsten Morgen im Krankenhaus das Operationsteam mit dem Chirurgen. Und er sagt dann damals, Frau Schürmann, wir haben raumforderndes Gewebe in ihrer Leber gefunden. Das haben wir eingeschickt und das lassen wir jetzt testen. Und das war mit der schlimmsten Moment in meinem Leben, als ich das gehört habe. Also ich weiß nicht, ich bin fast aus dem Bett. Ich habe das Zittern angefangen, ich habe Panik entwickelt. Ich konnte mich auch schwer beruhigen lassen. Da kam dann auch ein Seelsorger, aber den habe ich nur wieder rausgeschickt, weil ich einfach, ich war
Ja.
völlig durch. Und in diesen 8 Tagen, bis dann das Ergebnis kam, also es war keine Leberzirrhose, meine Leber ist auch in Ordnung. Das war ein Gewebe, was rübergewachsen ist. In diesen 8 Tagen habe ich das Konzept von Gaetinus geschrieben. Tag und Nacht, weil ich anders diese 8 Tage, glaube ich, nicht überlebt hätte, psychisch.
Glaube ich dir. Und das war
Ja.
dann auch, danach hast du dann auch nie wieder getrunken.
Davor schon, also die Galle, das war, ich habe im Sommer schon aufgehört, da hat mir Nathalie Stüben sehr geholfen. Also die OP war im Oktober 2000, jetzt muss ich rechnen, war es jetzt 21 oder 22? 22, glaube ich. Die Zeit vergeht schon wieder so. Und 22 war das im Oktober und meinen letzten Alkohol habe ich am 29. Juni 2022 getrunken. Dank Nathalie Stüben und ihrer Arbeit, die sie seit ein paar Jahren auch in Deutschland macht, die klärt sehr gut auf, sie entstigmatisiert und über sie habe ich erstmal verstanden, dass Alkohol, wie Alkohol wirkt. Und habe auch begriffen, warum ich getrunken habe und dass es besser ist, nicht zu trinken. Und sie hat so ein Entwöhnungsprogramm über 30 Tage. Das habe ich mitgemacht. Und diese Bauchschmerzen gingen aber nicht weg. Also ich habe praktisch im Juni aufgehört zu trinken und im Oktober wurde ich dann operiert.
Ah,
Und
verstehe.
seitdem habe ich nicht mehr getrunken.
Sehr schön. Dann erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
Danke.
Kurze Frage. Wir haben jetzt ganz oft über Alkoholsucht gesprochen. Was ist denn, also gibt es eine offizielle Definition, ab wann man alkoholabhängig ist? Also gibt es da irgendwie einen Wert, dass man sagt, wenn man XY-Menge trinkt an jeden Tag? Also was ist, ab wann gilt man als alkoholabhängig?
Gibt es unterschiedliche Definitionen, wenn bei Menschen sehr also Alkohol trinken ist ein Symptom. Also Alkoholkonsum ist eine Kompensation, weil also diese Suchterkrankung entsteht, weil irgendwo anders ein Defizit ist. Das kann Über eine Gewöhnung kann man alkoholsüchtig werden. Man kann wegen einer psychischen Erkrankung Alkohol nehmen, um sich zu behandeln selber. Und ab wann ein einzelner Mensch dann eine Abhängigkeit hat, das ist individuell von dem Konsum, der Menge und dem Zeitpunkt, wann das dann ist. Und da war meine Erfahrung für mich persönlich, wo man merkt, dass es eine Abhängigkeit gibt, wenn du dir vornimmst, dass du nicht trinken möchtest und es trotzdem tust und das immer häufiger. Also das heißt, wenn du die Kontrolle verlierst über den Alkoholkonsum. Es gibt davon bei Kenn dein Limit oder auch bei Nathalie Stüben, da gibt es Tests mit Fragen, ganz einfache Fragen, das sind meistens so unter 10 Fragen. Und wenn du die beantwortest, dann kann der Test dir ausspucken, welche Art, also ob schon eine körperliche oder eine psychische Erkrankung vorliegt, eine Abhängigkeit vorliegt. Wenn du anfängst zu trinken und es dir ganz schwer fällt, bei einem Glas oder einem Schluck aufzuhören, das ist ein starkes Indiz für eine Abhängigkeit. Und wenn du einfach die Kontrolle verlierst und nicht mehr sagen kannst, ich trinke heute nicht, ich trinke die Woche nicht und dir das immer schwerer fällt, dann ist eine Abhängigkeit da. Es gibt aber auch andere Trinkmuster oder Suchtmuster, dass Menschen quartalsweise nur trinken. Also die Thema Alkoholerkrankung, Alkoholsucht und Alkoholabhängigkeit ist sehr komplex und sehr unterschiedlich auch von verschiedenen, ich sag mal, Suchtmedizinern oder Suchttherapeuten gibt es unterschiedlichste Stellungnahmen. Hat man jetzt auch gerade bin ich über den Podcast gestolpert von Til Schweiger, der mit einem Suchtmediziner auch ein sehr eingeschränktes Bild gezeichnet hat von einem Alkoholabhängigen mit ja, körperlichen Zitteranfällen und Schweißausbrüchen, wenn man nicht trinkt. Ja, das stimmt. Das ist auch ein Zeichen, wenn man stark abhängig ist. Aber aus meiner persönlichen Erfahrung ist man schon weit vorher abhängig, ohne es eben zu merken. Also das ist so eine unbemerkte, schleichende Phase, die die meisten nicht erkennen. Und derzeit möchte man eben nicht wahrhaben, dass da eine gewisse, von der Gewöhnung eine
Ja.
gewisse, also Genuss in das Muss kommen. Das ist ein ganz breiter Korridor und da gibt es unterschiedlichste Erkrankungsbilder dazu. Das ist auch ein bisschen die Problematik an der Erkrankung.
Ich glaube auch so, was du jetzt gerade beschrieben hast mit diesem Zittern. Also ich meine, es gibt ja auch noch mal einfach Unterschiede zwischen einer körperlichen und einer psychischen Abhängigkeit.
Genau.
Also weil zum Beispiel ich habe zum Beispiel sehr viele Jahre geraucht. Und ich war nie jemand, wenn ich versucht habe aufzuhören über mehrere Monate, ich hatte nie dieses Zittern, das man dann hat. Also ich hatte nie körperliche Entzugserscheinungen, aber ich war ja trotzdem nikotinabhängig. Vielleicht nicht so krass körperlich, wie andere Menschen das vielleicht haben, aber ich war ja trotzdem abhängig von Nikotin, auch wenn ich keine körperlichen Entzugserscheinungen hatte.
Und in diese Abhängigkeit zu geraten, gibt es unterschiedlichste Ursachen. Also deswegen kann man das nicht so pauschal sagen, wenn 1, 2, 3, dann ist es sicher ja oder nein. Deswegen gibt es auch diese Tests, die etwas komplexer und von verschiedenen Kriterien sich dem Thema dann nähern.
Ja, auf jeden
Ich immer
Fall.
jedem empfehlen, so einen Test zu machen.
Ja, würde ich auch sagen. Warum glaubst du, tun wir uns, sage ich mal, in Deutschland so schwer, mit diesem Thema umzugehen? Also zum einen, also es sind eigentlich eher zwei Fragen, die ich dir stellen möchte. Warum ist es bei uns, es ist ja einfach ein gesellschaftliches Ding bei uns trinken. Also es wird, in Deutschland wird gerne getrunken, zu jedem Anlass wird gerne mal eine Flasche Sekt geöffnet. Trinken ist, sage ich mal, Teil der deutschen Kultur auf eine bisschen absurde Art und Weise. Andererseits finde ich, ist es aber trotzdem, also gerade Alkoholabhängigkeit ist ja was wahnsinnig Stigmatisiertes in unserer Gesellschaft. Also ich glaube, die meisten Leute haben so dieses Bild von einem Alkoholkranken im Kopf, der quasi nichts macht außer trinken. Also dieses Klischeebild, morgens fängt man an zu trinken, derjenige arbeitet nicht mehr, also ist überhaupt nicht mehr fähig. Aber ich glaube einfach, dass es viel mehr diese versteckte Abhängigkeit auch ist. Ich meine, die Menschen funktionieren, auch wenn sie abhängig sind, die gehen weiter
Ja,
zu.
lange sogar. Ich habe auch lange, also man könnte ja sagen, ich habe fast 30 Jahre getrunken.
Genau, ja. Warum ist es so? Also warum ist es zum einen so gesellschaftlich anerkannt und warum tun wir uns aber trotzdem so schwer damit, Alkoholsucht einfach als eine Krankheit anzuerkennen und uns einfach auch mal kritisch mit dem Ganzen auseinanderzusetzen?
Ja, es ist gut. Verschiedene Antworten dafür. Ich muss immer meine Gedanken dazu erstmal sortieren. Das eine ist, was du gesagt hast. Das Bild, was wir von alkoholkranken Menschen haben, ist meistens ein ungepflegtes, ein nicht leisten könnendes, ein Menschen, den man nicht so gern dabei hat. Alkoholkranke Menschen, die dann richtig krank sind und aus dem Sozialsystem rausrutschen, weil sie eben nicht mehr funktionieren, die stinken und die schauen komisch aus, mit denen kann man sich nicht mehr unterhalten, mit denen möchte niemand was zu tun haben. Und dieses Bild haben wir alle im Kopf. Alkoholabhängigkeit ist aber milieuübergreifend, ist eben auch sehr versteckt und unbemerkt. Das andere ist, dass wir, und das ist ja auch viel in der Kommunikation und in der Bewerbung auch so, dass dieses Wir-Gefühl, dieses Zusammenkommen durch Alkohol unterstützt wird. Und die Droge Alkohol wirkt ja auch so. Also man verliert Hemmungen, man wird lustiger, es ist ein Stimmungsaufheller.
Ja.
Es gibt ja einen Grund, warum wir den gerne trinken. Ja? Kinder riechen am Alkohol und finden den ekelhaft. Also das habe ich selber beobachtet. Irgendwann fand ich Rotwein so lecker und ich hätte nie mehr ein Steak ohne Rotwein essen, trinken wollen, weil es so lecker ist und das auf den Flaschen auch überall draufsteht. Der Bio-Wein, der genussvoll, der wie die eingepackt sind, ist ja was ganz Exquisites, was Besonderes. Also die Momente, die wir gemeinsam als Gesellschaft haben, sind so besonders, wenn Alkohol dabei ist. Und das lernen wir von klein auf über Jahrzehnte. Also kulturell ist das auf alle Fälle gestützt. Wir haben einen großen Wirtschaftssektor. Bierbrauereien und Weingüter sind ja bei uns in Europa auch gut angesiedelt. Wir exportieren viel, wir leben auch wirtschaftlich davon. Wir nehmen jedes Jahr 3 Milliarden Steuern über Alkoholkonsum ein, was ich sehr schade finde, dass ja die Hauptgelder, die da in die Steuern einfließen, sind ja dann durch krankhaften und chronischen Konsum. Also die Menschen, die viel Hochprozentiges trinken, die machen das nicht, weil sie tagsüber genießen. Das hat auch mal ein Comedian gesagt. Menschen, die tagsüber genussvoll trinken, ne, das sind unsere Leistungsträgerinnen, und die ein Alkoholproblem haben und tagsüber trinken, das sind die Assis. Und genau so ist es bei uns in der Gesellschaft. Das ist halt super traurig und das ist eben genau der Grund, warum ich entstigmatisieren und oft auf den täglichen Alkoholkonsum auf die Risiken hinweisen möchte, weil ich genau das Bild im Kopf hatte. Ihr möchtet nicht sehen, wie es in Gertis Haus aussah, bevor sie gestorben ist. Das möchte kein Mensch sehen, dass ein Mensch so lebt oder so vor die Hunde geht.
Ja, verstehe ich
Und als
total.
ich das Bild vor Augen hatte, und wollte ich das nie sein, aber ich wollte dazugehören. Ich habe nicht so viel Liebe von Mama bekommen und war dann dadurch auch immer jemand, der total gern irgendwo dazugehört. Und ich möchte lieb gehabt werden, ich möchte ein gutes Gefühl mit anderen Menschen haben. Da ist meistens Alkohol dabei. Und in der Zeit, als ich gemerkt habe, da ist ein Problem, die Vorstellung, keinen Alkohol mehr zu trinken, dachte ich, mein Leben ist dann vorbei. Was soll ich denn dann? Mit wem soll ich mich denn noch treffen? Dann lebt es doch, da habe ich doch keinen Spaß mehr. Kann ich doch nichts mehr genießen. Da bin ich doch eine
Aber ich kann
Aussätzige.
das
Da gehöre ich nicht
verstehen.
dazu.
Ja. Weil es ist ja schon, also ich meine, ich trinke ja auch schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Und es ist ja immer, es ist ja oft, ist es eine Diskussion, in die man sich begibt. Es ist eine Rechtfertigung. Man muss sich oft erklären, wenn man nicht trinkt. Und deswegen kann ich das schon verstehen, dass das auch eine Art
Dieses
von dazu.
allein unser Sprachgebrauch, wenn jemand davon spricht, ich trinke, ist es gleichgesetzt mit Alkohol. Ich trinke auch Wasser und Milch und Säfte, aber dieses wie Tempotaschentuch, ja, oder der Kärcher, der Dinge abkärchert, so ist Trinken mit Alkohol gleichgesetzt in unserer Sprache. Das sagt doch schon alles.
Voll, auf jeden Fall. Dann lass uns noch ein bisschen über Gerti Nuss sprechen. Also was machst du da eigentlich? Also was
Gute
machst du
Frage.
denn jetzt da, um
Ja,
Thema anzugehen?
die Gerti Nuss selber, das ist eine Figur, die wir entwickelt haben. Und Gerti ist für Kinder eine Figur, mit der wir Geschichten erzählen aus dem Alltag, wie es Menschen mit Alkohol geht, und möchten da helfen zu entstigmatisieren. Wir möchten Menschen im Alltag helfen, Alkoholprobleme ansprechen zu können. Und Gerti Nuss erzählt Geschichten, die helfen, anderen Menschen über ihren eigenen Alkoholkonsum nachdenken zu können, ohne sich selbst in einer Art Selbsthilfegruppe oder bei den nicht mehr anonymen Alkoholikern sowohl im Familien-, Freundes- oder auch Berufsumfeld hinzusetzen und sich in irgendeiner Form da persönlich einbringen zu müssen. Wir möchten die Geschichte von Gerti und mir durch Deutschland tragen und anderen Menschen dabei helfen, ein anderes Bewusstsein für Alkohol zu entwickeln, sich selber reflektieren zu können und über den Stellenwert von Alkohol nachzudenken. Das ist das eine. Also Aufklärungsarbeit machen wir mit Gerti und verschiedenen Geschichten. Wir haben das auch für Erwachsene weiterentwickelt als Tools und Interventionen, um Mitarbeitenden, um Teams zu helfen, auch eine andere Sprache über Alkohol, ein anderes Bewusstsein im Berufsumfeld und im Kulturumfeld in Unternehmen zu schaffen. Und das auf eine unterhaltsame, spielerische Art und Weise. Wir haben auch bei Gerti Nuss Impulse und Gedankenstützen, wie man in diesen klassischen Entspannungswein, Feierabendbier anders als Familie miteinander umgehen kann, spielen, Aktivitäten machen, entspannen und bieten da ganz viel Unterstützung, eben einen alkoholfreien Alltag zu schaffen und eben darüber auch zu klären, wie gefährlich der Entspannungswein und das Feierabendbier ist. Plus Impulsvorträge zu dem Thema Alkohol generell, weil wir uns da in den letzten 2 Jahren sehr stark eingearbeitet haben und eben helfen wollen, das Ganze ein bisschen anders zu sehen.
Sehr schön. Da habe ich eine Rückfrage dazu, weil du auch gesagt hast, dass ihr das dann sehr auch in Unternehmen gerade macht. Wie erlebst du das dort? Also wie wird das aufgenommen? Ist das ein Thema, wo die Menschen dem Ganzen offen gegenüberstehen? Oder ist es vielleicht auch oft irgendwie so, dass da, sag ich mal, Widerstand passiert? Oder wie empfindest du das?
Bei Unternehmen ist es wichtig, dass wir das Thema auf die Suchtebene packen und auf die Ebene packen, wie man im Umfeld in verschiedenen Berufsrollen damit umgehen kann. Also wir versuchen dann nicht so auf die persönliche, ich bin Alki gewesen, du bist es doch bestimmt auch zu kommen, sondern generell Alkohol da in eine Riege von Drogen und Suchtmitteln zu packen, sodass in dem Kontext von, was kann im Berufsumfeld da eigentlich passieren, eine breitere Berührungsebene kommt. Da habe ich gemerkt, das ist sehr wichtig. Also die Geschichte von Gerti mir hilft, anders drüber zu denken, aber es überfordert Berufsgruppen oder Teams oder Unternehmen. Also diese Forderung, die ich für mein Leben habe und wie ich damit umgehen kann, würde überfordern. Aber ein anderes Bewusstsein dazu zu bekommen, dass Alkohol eins dieser möglichen Suchtmittel sind und wie man als Arbeitgebende oder als Kolleginnen oder als Führungskräfte Menschen helfen kann, die eine Suchtproblematik haben, das wird gut angenommen. Also wie spricht man darüber? Wie geht man mit Menschen um, wo ein Suchtverdacht besteht? Wie kann man aber auch im Unternehmen helfen, dass Menschen besser mit Stress umgehen können und mit psychischen Herausforderungen, dass das insgesamt eben im Kontext von mentaler Gesundheit dann eine Bewusstseinsbildung es in Richtung Alkohol auch einfach stärker geht. Auf der Schiene funktioniert es gut. Es gibt natürlich auch Menschen, die meine Geschichte abschreckt oder auch triggert. Da gehen wir aber auch sehr sensibel damit um.
Finde ich sehr, sehr spannend. Und ich finde, es ist einfach eine wichtige Arbeit, die ihr da macht. Und ich unterstütze das sehr.
Danke.
Gibt es noch was zu deinem Thema, was du gerne loswerden möchtest? Ansonsten würde ich nämlich jetzt zur letzten Frage auch schon kommen.
Ja, ich glaube, was mir noch nicht ganz so klar oder ich gesagt habe, was mir persönlich auch am Herzen liegt, ist, ich arbeite schon sehr lange in der Gesundheitsbranche und ich glaube, wenn ich als Mama damals gewusst hätte, wie stark Alkohol nicht nur süchtig macht, weil das wusste ich ja von Gerti, aber wie stark Alkohol auch Einfluss hat auf große Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, Darmkrebs und Brustkrebs, bereits bei geringen Mengen. Ich glaube, dass viele außer mir schon viel früher anders mit Alkohol umgehen würden. Und das ist mir ein ganz großes Thema. Das wird zu wenig in Deutschland kommuniziert, dass bereits geringe Mengen Alkohol schädlich sind. Wir sprechen, auch der Deutsche Werberat hat eine Haltung dazu entwickelt, wie mit Alkoholkommunikation kommerziell umzugehen ist. Und die sind nicht mehr zeitgemäß. Es gibt keinen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol als Genussmittel. Das ist nicht so. Alkohol ist gesundheitsschädigend bereits bei ganz kleinen Mengen. Brustkrebs steht da ganz groß im Verdacht. Und gerade bei Frauen ist es eben ein großes Risiko. Den Entspannungswein, auch wenn er nur 2-, 3-mal die Woche ist, ist das schon ein gesundheitliches Risiko. Und ich würde mir wünschen, dass das stärker aufgegriffen wird. Und ich finde, diese Kampagne Kenn dein Limit ist auch fehlleitend, weil das heißt ja, trink ruhig und kenn dein Limit, aber die wenigsten jungen Menschen haben ein gutes Gefühl dafür, wo ein Limit ist. Und es ist ja auch eigentlich gerade bei jungen Menschen total cool, Limits zu Grenzen auszutesten. Da würde ich mir auf Bundesebene eine neue Kommunikation wünschen und bin da auch gerne dabei, das zu unterstützen oder auch nicht. Ich schaue auch gerne dabei zu, aber es wär mir sehr recht, wenn sich da was ändern würde.
Ja, verstehe ich. Das sind sehr schöne Abschlussworte. Danke dir. Dann
Danke, Larissa.
komme ich zur letzten Frage, die ist ja immer gleich bei uns. Und zwar wäre das, was würdest du der jüngeren Caro mit deiner Lebenserfahrung von heute raten?
Ich würde ja sagen, du bist liebenswert, so wie du bist. Und du bist liebenswert, egal was andere Menschen sagen. Und hab dich selber lieb und hör mal in dich rein, was du eigentlich brauchst und wer du eigentlich bist. Und richte nicht dein Verhalten, dein Leben danach aus, dass dich andere Menschen gut finden. Das
Sehr,
muss ich
sehr.
mir heute noch sagen bei meinen Kindern.
Ja, ich glaube, das müssen viele von uns sich manchmal in Erinnerung rufen. Liebe Caro, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir verlinken in der Folgenbeschreibung alles zu Gerti Nuss, wo man dich findet, wie man dich unterstützen kann. Falls noch irgendjemand mal eine Frage an dich hat, können die sich ja auch gerne bei dir melden. Und dann vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder.
Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
Dann.